FM Rasant. Feministisch, queer, intersektional. Immer donnerstags 17 bis 18 Uhr im Freien Radio Wüste Welle auf UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de.
Somos energía. Por eso de ahí vienen los cuerpos plurales también. No somos ni mujeres ni hombres. Podemos ser mujeres, hombres, trans, travesti, lesbianas, todas las expresiones.
Hallo, wir sind jetzt hier bei FEM Rasant. Ich bin Hanna.
Ich bin Kai.
Und wir sind heute mit einem Gast. Und zwar sind wir mit Frau Professor Dr. Sigrid Hebordian hier. Sie ist die Direktorin des Instituts für geschichtliche Landeskunde und historische Hilfswissenschaft. Und wir haben Sie aus einem ganz bestimmten Grund hier in diese Sendung eingeladen. Frau Hebordian, Sie haben eine Vorlesung gehalten im Rahmen der Vorlesungsreihe Frauen an der Universität, und zwar zu Mechthild von der Pfalz und die Gründung der Tübinger Universität. Und Frau Hebordian, möchten Sie sich selbst vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen? Was ist Ihre Rolle an der Universität Tübingen?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, ich bin zuständig für die Landesgeschichte, das heißt, man könnte auch sagen Regionalgeschichte, also die Geschichte der Region. Das ist hier in Tübingen vor allen Dingen das alte Württemberg, aber wir arbeiten immer auch weit darüber hinaus, auch vergleichend. Mein Arbeitsgebiet zum Beispiel oder eines meiner Arbeitsgebiete ist das Elsass, zu dem ich arbeite, und ich habe einen eigenen Forschungsschwerpunkt im Spätmittelalter.
Und wie kamen Sie jetzt auf das Thema Mechthild von der Pfalz?
Naja, wir haben eine Vortragsreihe zum Thema Frauen an der Universität Tübingen, und da ist Mechthild einfach, steht sozusagen am Anfang, denn ohne Mechthild gäbe es in Tübingen keine Universität. Genauso wenig wie es ohne ihren Sohn Eberhard im Bad, der ja auch im Namen unserer Universität, im ersten Teil des Namens auftaucht, die Tübinger Uni gäbe.
Könnten Sie vielleicht ganz kurz erläutern, wer Mechthild von der Pfalz genau war?
Mechthild von der Pfalz war eine hochadlige Dame. Sie war die Tochter des Pfalzgrafen bei Rhein. Das ist der mächtigste Fürst eigentlich nach dem König im Reich von den weltlichen Fürsten, der in Heidelberg residierte. Viele kennen ja Heidelberg, das Schloss. Das ist die Residenz der Kurfürsten im 15. Jahrhundert. Und Mechthild wurde im Alter von 3 Jahren schon mit dem Grafen von Württemberg, der ebenfalls noch ein Kind war, verlobt. Und als die beiden dann nach den Vorstellungen der Zeit volljährig wurden, bei Mechthild war das im Alter von 15 Jahren, bei ihrem Ehemann etwas später, also er war schon etwas älter, wurden die beiden verheiratet. Sie hatte 5 Kinder, 3 Söhne, 2 Töchter. Von den Söhnen hat sie aber nur einer überlebt, das war Eberhard, genannt Eberhard im Bad, Eberhard der 5. Graf von Württemberg. Sie hat dann, ihr Mann ist recht früh gestorben, sie hat dann nochmal geheiratet, nämlich den Erzherzog von Österreich. Und auch den hat sie dann überlebt, er ist relativ früh ebenfalls gestorben. Und dann hat sie als Witwe in Rottenburg am Neckar residiert, auf ihrem Wittum, also dem Besitz, der ihr für die Zeit ihrer Witwenschaft übertragen worden ist.
Sie haben sogar ein Buch über Mechthild von der Pfalz geschrieben. Was hat Sie an dem Thema so fasziniert, dass Sie ein ganzes Buch darüber geschrieben haben?
Ja, ich habe das Buch nicht allein geschrieben. Das ist entstanden aus einer Tagung, die wir gemacht haben zu Mechthild. Also viele Autoren da versammelt. Das Spannende an Mechthild ist nicht nur die Rolle, die sie bei der Gründung der Uni in Tübingen einnimmt, sondern auch ihr Wirken als Sponsorin, als Mäzenin für Kunst, Literatur vor allen Dingen auch und für Wissenschaft. Also sie ist nicht nur eine sehr mächtige Frau gewesen, die hat ihr Wittum selbstständig verwaltet und regiert, sondern sie hat an ihrem Hof eben auch die sehr hochrangige Gelehrte und Künstler versammelt. Und das ist das auch, was sozusagen am Bleibenden bis heute ist. Also viele Kunstwerke. Wer das wunderschöne Grabdenkmal von ihr kennt aus der Tübinger Stiftskirche, wer es noch nicht kennt, sollte es sich anschauen, vor dem Chor der Stiftskirche, der sieht, was sie für einen exzellenten Kunstgeschmack hatte. Das hat sie selber in Auftrag gegeben, schon lange vor ihrem Tod. Und das zeigt so ein bisschen ihr Kunstverständnis und dass es keine 0815 Sachen waren, sondern wirklich das Beste vom Besten.
Könnten Sie die Rolle von Mechthild von der Pfalz bei der Gründung der Universität noch mal etwas genauer schildern?
Ja, also eine Universität zu gründen ist im Mittelalter, genauso wahrscheinlich, wie man es heute machen wollte, keine Sache, die man sozusagen so nebenbei erledigt, sondern es ist sehr aufwendig. Man braucht vor allen Dingen die päpstliche Erlaubnis dazu, auch deswegen, weil für die Finanzierung der Universität nicht das Vermögen des Fürsten oder sowas verwendet wird, sondern weil man versucht, auf bereits bestehende kirchliche Pfründen, also Vermögen der Kirche, das bisher zu anderen Zwecken genutzt wurde, das für die Universitätsgründung zu nutzen. So war es auch in Tübingen. Mechthild hat dafür eine ganze Reihe von Pfründen, also Einkünfte von Geistlichen, über die sie zu bestimmen hatte, aufgrund ihres Vitums, die hat sie zur Verfügung gestellt. Und nur so wurde quasi die, wenn Sie so wollen, die Grundfinanzierung der Universität. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Bauten, die damals 1477 in Tübingen errichtet wurden, der Chor der Stiftskirche, in dem die erste Aula der Universität war, die Burse, die heute noch steht, ein großes Hörsaalgebäude aus den Jahren so um 1477, all das wurde errichtet, wie wir heute wissen, aufgrund von bauhistorischen Untersuchungen von Tilman Marstaller, wurden errichtet mit Holz, das aus ihren Wäldern stammt und die den Neckar entlang geflößt wurden. Also ihre Wälder sind vor allen Dingen im Schwarzwald und man brauchte für diese Großbauten sehr große, sehr lange Hölzer, die es im Schönbuch zum Beispiel nicht gibt. Die mussten also geflößt werden und Mechthild hat auf die Zölle verzichtet, die normalerweise auf dieses Holz entrichtet worden wären. Also auch da Finanzspritze und direkte Unterstützung. Und ich sage jetzt mal das Wichtigste aus meiner Sicht, was man nicht beweisen kann, was aber recht naheliegend ist, ist, dass sie vermutlich die Ideengeberin war für die Unigründung. Denn ich habe eben schon gesagt, sie stammt aus der Familie der Pfalzgrafen bei Rhein, die in Heidelberg residieren. Und einer ihrer Vorfahren hat dort in Heidelberg die erste Universität im heutigen Deutschland gegründet, eben die Universität Heidelberg. Mit ihrem zweiten Ehemann, Albrecht von Habsburg, hat sie die Universität Freiburg gegründet. Und gut, auch diese Beteiligung ist nicht bis ins Letzte zu beweisen, nicht so eindeutig wie bei der Tübinger Uni, aber sie ist doch sehr wahrscheinlich. Und es liegt aus meiner Sicht nahe, dass sie diejenige war, die ihrem Sohn diesen Vorschlag oder diesen Gedanken nahegebracht hat. Einfach weil sie selber in diesem universitären Milieu aufgewachsen ist und weil sie, wie man eben an anderen Dingen sieht, eine hochgebildete Frau war. Also die Idee könnte, wenn nicht von ihr alleine, so doch von ihr und ihrem Sohn entstanden sein. Und das finde ich schon ziemlich wichtig.
War das was Außergewöhnliches für diese Zeit, dass sie so gebildet war? Oder?
Ja und nein. Also die Frauen aus ihrem sozialen Stand waren fast alle Kunst- und kultursinnige Personen. Also gerade also enge Verwandte von ihr aus Oberitalien oder aus den Niederlanden bringen Kunst mit hierher nach Süddeutschland. Also es ist nicht ganz ungewöhnlich, aber die, also erstens das Ausmaß bei ihr, es ist wirklich im Zentrum ihres Interesses und eben auch die Verbindung in die Wissenschaft, die nicht unbedingt mit Kunst sozusagen identisch ist, ist ja heute auch so. Diese beiden Aspekte sind, glaube ich, dann doch wieder außergewöhnlich bei ihr.
Und wie kommt es, dass sie zwar in der Gründungsurkunde quasi als Mitgründerin genannt ist, aber bis heute eigentlich kaum bekannt ist? Also
ja.
Ich persönlich kannte Mechthild von der Pfalz nicht, bis ich ihren Vortrag gehört habe.
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also den Zeitgenossen war das durchaus bewusst. Und auch der württembergischen Geschichtsschreibung ist es immer wieder aufgetaucht, diese Bemerkung. Eberhard zusammen mit seiner Mutter gründet die Uni. Die Namensgebung der Uni aber hat sich davon unabhängig so ein bisschen entwickelt, weil natürlich der regierende Fürst immer im Zentrum steht. Es ist jetzt nicht so, dass Eberhard selber der Universität seinen Namen gegeben hätte, so wie dann später, 200 Jahre später, Karl Eugen, der die Universität quasi gezwungen hat, seinen Namen mit aufzunehmen in den Namen der Universität. Aber es hat sich sozusagen als Gewohnheit herausgebildet, von der Eberhardiner zu sprechen, ja, von der Universität, die von Eberhard gegründet wurde. Und dann gibt es im 20. Jahrhundert, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts, etwa in der NS-Zeit, auch ganz klar die Tendenz, die Beteiligung Mechthilds nicht nur totzuschweigen, sondern sie schlichtweg zu behaupten, das stimmt alles nicht. Ja, die hat einfach nur ihre Zustimmung gegeben, hat sich aber gar nicht groß dafür interessiert. Ja, also man wollte dann einfach die Bedeutung von Mechthild für die Unigründung nicht wahrhaben oder vor allen Dingen nicht so in den Vordergrund stellen.
Und wie ist das heute? Also wird Mechthild quasi gerade wiederentdeckt? Oder?
Könnte man ein bisschen sagen. Also das Hauptstaatsarchiv Württemberg in Stuttgart hat eine schöne Ausstellung gemacht vor ein paar Jahren zu Mechthild, wie überhaupt zu ein paar prägenden Frauengestalten am württembergischen Hof im Spätmittelalter. Daraufhin haben wir eben diese Tagung auch organisiert zu Mechthild, aus der dann das Buch entstanden ist, das Peter Rückert und ich zusammen rausgegeben haben. Ja, so ein bisschen kann man das sagen, dass wir ihre Bedeutung einfach auch auf den unterschiedlichsten Ebenen nicht neu entdecken, aber vielleicht nochmal ins Zentrum stellen und heute natürlich auch anders bewerten, als man das vielleicht vor 50 Jahren getan hätte. Als man hat immer von dem Musenhof der Mechthild in Rottenburg gesprochen. Das hat so ein leicht, naja, der Begriff Musenhof ist heute natürlich total altmodisch, aber auch in der Zeit ging es natürlich mehr darum, um die Schönkünste, um diese Dinge, was sich dann auch gehört, dass eine Frau sich darum kümmert, während die Wissenschaften dann vielleicht doch eher was anderes und Männersache gewesen sind in der Zeit. Das sieht man heute natürlich anders und das hat man auch im Mittelalter anders gesehen.
Wie kam oder kann man das nachvollziehen, wie das jetzt bei ihr dann kam, dass quasi trotz, dass es damals nicht so üblich war, dass sich Frauen für Wissenschaft interessieren und wahrscheinlich auch jetzt nicht an Wissenschaft herangeführt wurden, dass bei ihr aber dann dieses Interesse so da war?
Also ich denke, es könnte was mit ihrer Kindheit, mit den Erfahrungen ihrer als Kind zu tun haben. Das ist aber rein Spekulation, ja, da können wir nichts, das können wir nicht irgendwie beweisen. Denn sie ist an einem Hof aufgewachsen, an dem Wissenschaftler eine große Rolle spielen in Heidelberg. Und es kommt noch was dazu. Die Gründung der Universität in Tübingen, die ist nicht nur eine Sache, wo man sagt, so, wir fördern jetzt die Wissenschaften, ja, sondern das hat unter anderem auch einen hohen Prestigewert. Und man darf eins nicht vergessen, die Württemberger, in die Mechthild sozusagen, in die Familie, in die sie hineingeheiratet hat mit ihrer ersten Ehe, stehen sozial weit unter ihrem eigenen Stand. Also die Württemberger sind Grafen, während die Pfalzgrafen Fürsten sind. Das ist also ein ganzer sozialer Stand, der dazwischen steht. Und das Ziel der Württemberger war es schon seit vielen Jahrzehnten, in dieser, also in der zweiten Hälfte des 5. von der Zeit aus gesehen, aufzusteigen, selber in den Fürstenstand. Und das ist Eberhard schließlich auch gelungen. 1495 wurde die Grafschaft Württemberg zum Herzogtum erhoben. Und dieses Prestigeobjekt Universitätsgründung, was bis dahin, das darf man nicht vergessen, nur Fürsten und Könige haben Universitäten gegründet. Noch nie hat ein Graf eine Universität gegründet. Dieses Prestigeobjekt hat geholfen, sicherlich diesen Aufstieg zu schaffen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Mechtild das auch mit befördern wollte. Ja?
Ich hätte noch eine Frage zur Benennung der Universität. Also Sie haben damals die Arbeitsgruppe geleitet, die darüber debattiert hat oder darüber beraten hat, soll diese Universität weiterhin benannt sein nach Graf Eberhard im Bad und nach Herzog Karl Eugen von Württemberg, oder soll sie umbenannt werden? Also warum heißt die Universität jetzt immer noch so und nicht Mechtild-Universität?
Ja, also erstens hat der Senat nach unserem Gutachten und nach wirklich intensiven Diskussionen entschieden, den Namen beizubehalten. Und zwar, es hieß ja immer so in der Presse, mit knapper Mehrheit, das stimmt eigentlich nicht, denn es hätte eine Zweidrittelmehrheit sein müssen, wenn der Name geändert worden wäre, weil es ja einfach eine Änderung der Grundordnung der Universität ist. Ich selber muss ganz ehrlich sagen, finde das auch gut, weil der Name der Universität Tübingen einfach ein historisch gewachsener ist. Wir haben eine Universität, die jetzt bald 550 Jahre alt ist. Und ich fände es schade, jetzt hinzugehen und zu sagen, ach, der Name passt uns nicht mehr, weil er nicht in unsere Zeit passt. Wir denken uns einfach was Neues aus. Und dann würde man in 20 Jahren hingehen und sagen, was haben die denn für Ideen gehabt vor 20 Jahren? Wir brauchen wieder was ganz anderes, wieder einen neuen Namen. Also ich denke, ein so historisch gewachsener Name macht Sinn. Und was ich sehr schön fand bei der Auseinandersetzung über den Namen, ist, dass man nicht nur über die Personen, die dahinter stehen, gesprochen hat, sondern dass sich plötzlich die Menschen dafür interessiert haben, wie war eigentlich die Situation der Juden in Württemberg im 15. Jahrhundert. Denn ein Grund, warum der Name Eberhard sozusagen als nicht mehr tragbar galt oder gilt für manche, ist ja, weil er mit der Unigründung die Juden aus Tübingen vertrieben hat. Übrigens nach dem Vorbild der Universität Freiburg, jetzt sind wir wieder bei Mechtild, die das natürlich genauso mitgetragen hat wie andere Entscheidungen. Ich finde es schwierig, also damit mich niemand falsch versteht, ja, es ist überhaupt keine Frage, dass das keine gute Politik war. Ja, darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass, also aus meiner Perspektive, wir nicht Maßstäbe an Menschen des 15. Jahrhunderts anlegen können, die in der Zeit einfach nicht zutreffen. Also religiöse Toleranz der Gedanken, dass Christen und Juden und andere Religionen die gleiche Berechtigung haben und auch gleichberechtigt sein sollen im Staat, dieser Gedanke entsteht überhaupt erst in der Aufklärung. 200 Jahre später. Wie soll man nun von Eberhard und Mechtild verlangen, dass sie diesen Gedanken umsetzen, der in ihrer Zeit überhaupt noch nicht aktuell ist, noch nicht gedacht wird? Also, wenn man den Namen der Universität trägt oder wenn man ihn verstehen will, dann macht es doch Sinn, die Gründer der Universität darin zu vereinigen. Und das habe ich in meinem Vortrag so gesagt und das wiederhole ich gerne, sollte man etwas daran ändern wollen, dann würde ich vorschlagen, Eberhard und Mechtild in den Namen aufzunehmen und Karl Eugen, der auch ganz wichtige Verdienste um die Universität hat, das darf man überhaupt nicht bestreiten. Aber den könnte man dann vielleicht rausnehmen und dann hätte man eine Eberhard-Mechtels-Universität oder Mechtels-Eberhards-Universität. Das würde den Gründungsprozess, finde ich, gut widerspiegeln.
Die meisten Universitäten hier in Deutschland sind schon mehrere Jahrhunderte alt, als eben diese Realität, die Sie gerade beschrieben haben, einfach vorherrschte, dass Frauen keine Erwähnung fanden. Und wenn wir jetzt aber eben diese Repräsentation von Frauen fördern wollen, auch im Namen von Universitäten, müssten wir ja dann eigentlich ganz viele neue Universitäten gründen? Oder was ist, haben Sie einen Alternativvorschlag? Wie schaffen wir das, Frauen und die Bedeutung, die sie haben und die lange aber verstärkt wurde, eben wieder nach vorne zu holen oder wieder mehr ins Licht zu holen, ohne eben quasi trotzdem diese historischen Namen dann abzuschaffen?
Naja, ich weiß gar nicht, ob es so viele Universitäten gibt, die von Frauen mitgegründet wurden. Bei Freiburg, wie gesagt, fehlen uns eigentlich die klaren Beweise. Wir können es vermuten, aber es gibt auch gute Gründe zu sagen, nee, also da gab es wohl keine Zusammenarbeit, denn Mechtild und ihr zweiter Ehemann hatten kein besonders enges Verhältnis und da kann es durchaus sein, dass er da was in Freiburg gemacht hat, was sie gar nicht unterstützt hat. Also Tübingen wäre insofern eine einzigartige Situation, aber natürlich gibt es in Deutschland viele Universitäten, die nicht nach ihren Gründern benannt sind, sondern wo man überlegt, wen wollen wir mit der Namensgebung ehren, also sozusagen eine bewusste Entscheidung der Universität, das ist was völlig anderes wie ein über Jahrhunderte gewachsener Gründungsname. Und in so einem Fall, denke ich, gäbe es durchaus Möglichkeiten und Ideen, welche Frauen man, gelehrte Frauen, die mit der jeweiligen Universität zu tun haben, zum Beispiel. Was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, ist, wenn eine Uni nach einfach irgendjemandem benannt wird, der den man gerade toll findet, das finde, da müsste schon ein engerer Bezug oder ein innerer Bezug da sein, aber auch wie gesagt, das habe ich nicht zu entscheiden. Ich denke nur, in Tübingen haben wir wirklich den einzigartigen Fall, dass es nachgewiesenermaßen diese wichtige Beteiligung einer Frau gibt. Es wäre, glaube ich, auch die einzige und die erste deutsche Universität, die nach einer Frau benannt ist. Jetzt rede ich selber einer Namensänderung das Wort, was ich eigentlich gar nicht tun will, weil es gibt diesen Senatsbeschluss und der ist gut begründet, der hat auch, also ich finde nach wie vor, dass es richtig war, aber wie gesagt, sollte man was ändern wollen, dann wäre Mechtild, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt.
Und mich interessiert gerade, wie war denn eigentlich die Beziehung zwischen Mechtild und ihrem Sohn? Also war das so ein Mutter-Sohn-Projekt, die Uni zu bauen, hatten die so eine enge Beziehung, dass sie dachten, komm, das machen wir jetzt zusammen?
Ja, das vermute ich einfach mal, dass das so war. Wir haben da natürlich viel zu wenig Quellen. Also es gibt wenig Ego-Dokumente, es gibt ein paar Briefe, aber die sind in der Regel keine Privatbriefe, sondern öffentlich, also Briefe, die sozusagen in politischen Angelegenheiten geschrieben wurden oder sowas. Aber trotzdem können wir davon ausgehen, dass es ein sehr enges Verhältnis war zwischen Mechtild und ihrem Sohn. Vermutlich der Grund, warum sie in Rottenburg residiert hat, war die Nähe zu Württemberg. Sie hätte auch vielleicht woanders residieren können. Wichtiger aber noch ist, dass sie versucht hat, ihr Wittum, also diese Grafschaft Hohenberg, die sie für die Zeit ihrer Witwenschaft von ihrem dann verstorbenen Mann, aber eben schon beim Ehevertrag übertragen bekommen hat, für den Fall ihrer Witwenschaft, dass sie versucht hat, diese Grafschaft Hohenberg an Württemberg zu geben. Also sie hat versucht, dass der Familie ihres Ehemannes, dem Hause Österreich, zu wegzunehmen und sie an Eberhard zu übergeben. Das ist nicht gelungen. Es war auch politisch eigentlich oder rechtlich gar nicht vorgesehen so. Aber sie hat es versucht, das weiß man. Und das ist für mich auch ein Indiz, dass sie da eine sehr enge Beziehung zu ihrem Sohn aus erster Ehe hatte. Und ich denke einfach auch, das Uni-Projekt zeigt so ein bisschen, dass es hier gemeinsame Interessen und gemeinsame Pläne gab.
Mechthild von der Pfalz hat vor mehr als 500 Jahren gelebt. Finden Sie das Thema trotzdem noch relevant heutzutage?
Ja, ich finde es sehr wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Rolle Frauen in der mittelalterlichen Gesellschaft eingenommen haben. Wir haben eben eingangs, als ich gekommen bin, schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Man kann natürlich nicht sagen, die Frau im Mittelalter hat so und so gelebt. Es kommt sehr darauf an, von welcher Art von Frau wir sprechen, also das heißt, aus welchem sozialen Stand sie kommt und ob sie eine weltliche Frau oder eine geistliche Frau ist. Was die Frauen allerdings alle verbindet im Mittelalter, ist, dass sie im Vergleich zu den Männern ihres jeweiligen sozialen Standes in der Regel eine schlechtere rechtliche Stellung, vor allen Dingen auch schlechtere Bedingungen in Bezug auf die, das, was wir in der Forschung Agency nennen, die Handlungsfähigkeit, die Handlungsmöglichkeit der Frauen. Und was mich eben interessiert, nicht nur bei Mechthild, sondern auch bei anderen Frauen, ich forsche sehr viel zu geistlichen Frauen, also Frauen, die ein religiöses Leben führen. Das ist im Mittelalter eine sehr große Gruppe und vor allen Dingen eine Gruppe, über die wir sehr viel wissen, weil die viel Schriftlichkeit produziert haben und deswegen für uns heute leichter erforschbar sind als andere Frauen. Also was mich an dem Thema eben interessiert, ist zu schauen, welche Handlungsmöglichkeiten Frauen in ihrer jeweiligen Welt haben. Ich finde das spannend und ich finde ist deswegen auch relevant, weil es natürlich vieles von dem erklärt, was heute ist, was vor allen Dingen noch in früheren Zeiten, also vor 100 Jahren, vor 200 Jahren gewesen ist. Also diese Entwicklung zu beobachten, das finde ich ausgesprochen spannend.
Und wie ist da so der Unterschied gewesen zwischen geistlichen und weltlichen Frauen?
Ja, das ist ganz interessant. Also bei Mechthild sehen wir ja, dass es weltliche Frauen gab, die durchaus auch Herrschaft ausgeübt haben. Ich habe eben schon gesagt, Mechthild als Witwe hat ihr Wittum, und das war nicht nur die Stadt Rottenburg, sondern ein ganzer Bereich, zu dem mehrere Städte und Dörfer gehört haben, selbstständig regiert. Aber das ist bei weltlichen Frauen die Ausnahme, denn in aller Regel ist während aufrechter Ehe, also das heißt, wenn Mann und Frau leben, ist es so, dass der Mann die Herrschaft innehat. Der Mann auch derjenige ist, der über den Besitz der Familie verfügt und so weiter. Bei geistlichen Frauen dagegen gibt es durchaus Positionen, in denen Frauen selbstständig Herrschaft ausüben. Also nicht nur sozusagen als Stellvertreter etwa eines unmündigen Sohnes oder eben als Witwe, sondern indem Frauen eigene Herrschaftsgebiete regieren, als Inhaberin des geistlichen Amtes, nämlich des Äbtissinnenamtes. Also mir fällt jetzt gerade ein, Zürich, ja, die Äbtissin des Fraumünsters in Zürich hat über diese Stadt regiert. Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert, aber zunächst mal entsteht die Stadt Zürich, weil es dort ein Frauenstift gibt, das die Stadt dann auch regiert. Buchau am Federsee wäre so ein Beispiel. Da gibt es einen Frauenstift, einen Kanonissenstift, also das sind geistige Frauen, die aber nicht in der Klausur leben oder leben müssen, sondern sich relativ frei in der Welt bewegen können. Und die werden sogar als Reichsfürstinnen angesehen in ihrer Position als Äbtissin von Buchau und so weiter. Also es gibt Herrschaft, die von Frauen ausgeübt wird. Und das ist ausgesprochen spannend.
Und wie, also Sie haben ja schon vorhin auch gemeint, dass jetzt in der baden-württembergischen Geschichtsschreibung Mächte tatsächlich vorkam. Mhm. Wie ist es generell so in der Geschichtsschreibung, gerade jetzt auch so aus dem, was aus dem Mittelalter quasi noch vorhanden ist, kommen da Frauen generell viel vor oder gibt es da quasi so einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Naja, Frauen haben immer auch einen wichtigen Platz, weil sie natürlich, also vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal von den regierenden Grafen, später Herzögen von Württemberg ausgehen, dann heiraten die ja immer jemanden. Und das ist nie Zufall, wen die heiraten, sondern das sind immer politische, manchmal auch reine machtpolitische Erwägungen. Und diese Frauen bringen Herrschaft, Zuwachs, sie bringen Prestige, wenn man eine bestimmte Familie reinheiratet, was zum Beispiel bei Mechthild von der Pfalz der Fall ist. Ja, die steht wirklich meilenweit über ihrem Bräutigam rein sozial gesehen und die Ehe mit Mechthild ist für diesen Graf Ludwig ein enormer Prestigegewinn. Und in dieser Eigenschaft werden Frauen eigentlich schon immer in der Forschung auch klar gesehen. Ja, welche Beziehungen kommen dadurch? Zum Beispiel die Erbtochter von Mömpelgard, Montbéliard, die Henriette von Mömpelgard, die im 14. Jahrhundert erheiratet wird von einem der Württemberger Grafen und die ganze Grafschaft Mömpelgard mitbringt, was dazu führt, dass Württemberg jetzt eben auch Besitz im Elsass und eben im östlichen Frankreich hat. Also auf der Ebene wird das schon immer gesehen, aber man hat sich natürlich früher weniger für das Leben dieser Frauen oder eben auch für die Position, die diese Frauen für sich selber gefunden und gesucht haben, interessiert. Das ist in der Forschung eigentlich erst so seit den, also hier so in der Regionalgeschichte würde ich mal sagen, 80er, 90er Jahren. Mit einer Ausnahme, wenn ich das noch sagen darf, mein Vorvorgänger in Tübingen am Institut für geschichtliche Institut für geschichtliche Landeskunde, Hans-Martin Decker-Hauff, war ein sehr bekannter Wissenschaftler in Württemberg und er hatte tatsächlich eine Fernsehserie, damals im Südwestrundfunk noch, oder keine Ahnung, wie das hieß damals, im SWR, die hieß Die Frauen des Hauses Württemberg. Und da hat er tatsächlich, so was ist heute als Format völlig undenkbar, aber das war damals eine ganz beliebte Fernsehserie, da hat er sich hingestellt und hat eine halbe Stunde über irgendeine dieser württembergischen Herzoginnen oder Gräfinnen gesprochen. Allerdings, das muss man leider dazu sagen, oft hat er die wenigen Quellen, die wir haben, sehr lebhaft und sehr fantasievoll ausgeschmückt. Aber es kam sehr, sehr gut an und die Leute fanden es faszinierend. Also und das war in den 60er Jahren, ne? Also schon eine Weile her.
Macht die Universität Tübingen denn abseits von dieser Vorlesungsreihe noch mehr, um Frauen aus dem Mittelalter eine präsentere Stelle in der Lehre zu geben?
Na gut, das kommt natürlich immer auch darauf an, auf die Interessen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns an der Universität. Ich selber, wie gesagt, mache viel zu Frauen im Mittelalter, weil es auch mein eigenes Forschungsinteresse ist. Es gibt noch ein paar Kolleginnen, die eben auch dazu arbeiten. Es ist ja wahrscheinlich selbsterklärend oder wahrscheinlich ist es einfach so, dass Frauen sich eher für die Geschichte von Frauen auch interessieren. Und mit der Zunahme an weiblichem Personal in der Lehre, also eben auch Professorinnen, aber auch auf der Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiter, ist es einfach klar, dass es dann auch stärker präsent ist in der Lehre. Und das finde ich eine gute Sache.
Wie ist es eigentlich mit den Quellen? Also auf welche Quellen genau kann man sich da jetzt berufen? Also auch im Zusammenhang von Mechthild von der Pfalz. Mhm. Also was ist da überliefert? Wo schaut man dann nach, wenn man Recherche betreibt?
Ja, das ist eben immer das Problem. Gell? Wir wüssten gerne so viel mehr, aber wir sind auf das angewiesen, was da ist. Was die Universitätsgründung anbelangt, ihr habt das eben schon mal angedeutet, die wichtigsten Quellen sind die Quellen in der römischen Kurie, also in Rom. Das sind die päpstlichen Register. Das heißt, in Rom wurde alles, was sozusagen an Bitten an den Papst herangetragen wurde, in diese Register eingetragen. Das sind sogenannte Supplikenregister, also Register, in denen Bitten an die Kurie eingetragen sind. Und da finden wir eben schon 1774, das ist übrigens eine relativ neue Erkenntnis, früher hat man immer gedacht, 76 wurde erst dieser Plan geboren, 74 findet man das schon und dann eben 76, 77 bei der Gründung der Universität. Und da ist Mechthild selbst mit genannt als Inhaberin dieser Pfründen, die dann nach Tübingen übertragen werden sollen, um die Uni zu gründen. Also da ist es relativ klar, und das können wir eben auch wirklich anhand harter Fakten nachweisen, was zum Beispiel bis vor kurzem gar nicht bekannt war, das sind eine ganz andere Art von Quellen, was ich vorhin sagte über die Bauten, die in Tübingen errichtet wurden, also zum Beispiel die Burse, die wurden in letzter Zeit von Tilman Marstaller bauhistorisch untersucht, und der konnte eben feststellen, dass das geflößtes Holz ist, also Holz, das aus dem Schwarzwald über den Neckar nach Tübingen gebracht wurde. Und der ist auch derjenige, der auf diesen Flößereivertrag aufmerksam gemacht hat, der in dieser Zeit gegründet wurde und in dem Mechthild ausdrücklich auf die Zolleinkünfte verzichtet, die sie sonst aus dieser Flößerei hätte. Und Tilman Marstaller kann jetzt auch anhand der Dendrochronologie, also die Untersuchung von Bauhölzern, wo man anhand der Jahresringe genau erkennen kann, in welchem Jahr das Holz geschlagen wurde, kann er eben genau nachweisen, in welchem Jahr das war, nämlich eben in der Zeit der Unigründung, das meiste, um das es hier geht, 1476. Also so kann man auch archäologische oder eben bauhistorische Quellen nutzen. Und dann haben wir bei Mechthild, ich habe eben schon angedeutet, es gibt Briefe, die überliefert sind. Im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart sind die meisten zu finden. Und dann sind es natürlich auch die Kunstwerke, die aus ihrer Zeit überliefert sind und von denen wir dann wieder anhand anderer Quellen, etwa an Rechnungen und Ähnlichem nachweisen können, dass sie von ihr selber bezahlt und in Auftrag gegeben sind. Und so muss man die Puzzlesteine zusammenfügen. Manchmal ist es so ein bisschen wie ein Krimi. Man muss einfach die Indizien zusammentragen und dann seine Schlüsse draus ziehen. Ja.
Sie haben ja oder vermitteln einen recht positiven Blick auf Mechthild von der Pfalz. Gibt es auch Historiker, die ihre Position eher kritisch sehen oder sagen, die war eigentlich gar nicht existent, sie war einfach die Mutter von Eberhard?
Mhm. Ja, ich habe das in meinem Vortrag ja ein bisschen ausgeführt. Da hat mich mein Mitarbeiter Tjerk Wigner darauf aufmerksam gemacht, der eben zur Geschichte der Geschichtsschreibung über die Uni-Gründung gearbeitet hat und der sich angeschaut hat, wie hat man das in den letzten 100 Jahren eigentlich gesehen. Und ein ziemlich berühmter Tübinger Professor, Johannes Haller, ein Mediävist, der hat ich sage immer, erklärtermaßen, ja, das war das Ziel seines Aufsatzes, vermitteln wollen, dass diese sogenannte, von ihm sogenannte Legende der Beteiligung Mechthilds an der Unigründung, das sozusagen seit dem 15. Jahrhundert immer wieder behauptet würde, diese Legende hat er widerlegen wollen, indem er eben behauptet hat, diese päpstliche Supplik, die Mechthild, wo sie mitgenannt wird, das sei eine reine Formalität gewesen. Sie hätte sich da überhaupt nicht drum gekümmert. Oder was ich noch absurder finde, wo man wirklich die Absicht dahinter ganz gut oder die Tendenz dahinter sehr gut erkennen kann. Er schreibt dann, Mechthild habe zwar Latein gekonnt, erwiesenermaßen, aber völlig ausgeschlossen, dass sie sich mit wissenschaftlichen Texten beschäftigt habe. Sie habe sich nur für Poesie und Literatur interessiert. Eberhard dagegen konnte nachgewiesenermaßen kein Latein, aber er habe selbstverständlich an wissenschaftlichen Diskussionen teilgenommen, habe sich die Texte dann übersetzen lassen und sei von daher ein Mann der Wissenschaften gewesen. Ja? Also ganz klar, die Frau Interesse nur an den schönen Künsten und der Mann natürlich ein gestandener Wissenschaftler, ja, auch wenn er kein Latein kann. Also das war reine Fantasie von ihm, dass er das so interpretiert hat. Ja, die Frau kann zwar Latein, aber interessiert sich natürlich nicht für Wissenschaft. Und umgekehrt, beim Mann ist es genau umgekehrt. Das ist schlichtweg Tendenz. Ja, man wollte oder er wollte das zeigen, dass es Eberhard und ein paar Wissenschaftler in seinem Umfeld, er zeigt dann eben auch sehr deutlich, dass Johannes Fergenhans bei der Unigründung eine große Rolle gespielt, was absolut stimmt. Aber dass Mechthild da eine Rolle gespielt hat, ist völlig ausgeschlossen.
Ja, da lassen sich auf jeden Fall Parallelen zum Hier und Jetzt ziehen, finde ich, wenn es darum geht, Frauen zu unterminieren. Dieser Herr Haller, wann genau hat der gelebt oder diesen Aufsatz geschrieben?
Das ist in den 30er okay. Jahren. Also das war, nein, stimmt nicht. 1927 zum 450. Jubiläum unserer Universität. Wir haben ja jetzt bald 550. Jubiläum, 2027. Und das war genau 100 Jahre vorher.
Wir neigen uns jetzt so langsam dem Ende zu. Gibt es noch etwas, was Sie unbedingt erwähnen möchten oder was Sie noch bei Ihren Vorträgen oder wenn Sie halt über das Thema sprechen, was Ihnen da besonders wichtig ist, mitzugeben?
Tja, was ist mir besonders wichtig? Also ich denke schon, es ist wichtig, die Rolle Mechthilds einfach zu sehen und anzuerkennen und zu verstehen, dass sie eben auch, weil sie aus einem anderen sozialen Milieu kommt, ja, das muss man immer auch mit bedenken, dass sie auch weitere Kontakte, weitere auch Perspektiven hatte vielleicht, als ein Graf an einem kleinen, sehr kleinen Hof hier in Württemberg und dass Mechthild sozusagen diese großen Perspektiven einbringt. Und dazu gehört eben auch diese wirklich folgenschwere Entscheidung, die Universität zu gründen. Das ist etwas, was man sich in seiner Bedeutung kaum überschätzen kann, denn Dieter Mertens hat das mal so ausgedrückt, mit einem Schlag mit der Universitätsgründung wird Tübingen quasi an das internationale Netzwerk der Wissenschaften angeschlossen und bekommt damit eine völlig neue Perspektive. Und wenn Sie sich mal einen Moment überlegen, was Tübingen heute wäre ohne Universität, dann wissen Sie, wie lange diese Entscheidung von Bedeutung war, nämlich bis heute.
Und das war es auch schon mit Femrasant heute. Im Studio für euch waren
Kai
und Hanna und wir waren hier mit unserem Gast, Frau Hibordian. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns die Rolle von Mechthild von der Pfalz nochmal näher erläutert haben.